Der nächste Tag aus den Bergen. Learning or Learning, schließen wir das Jahr 2022 auf Raten ab. Jeden Tag so ein paar Gedanken. Und heute werde ich gleich damit beginnen, wer tatsächlich oder welche Märkte tatsächlich 2022 am erfolgreichsten waren und welche es am schlimmsten erwischt hat.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Damit diese Statistik jetzt nicht nur zum dritten Mal angekündigt wird und dann wieder ausbleibt, fange ich gleich damit an. Ich hoffe, dass jeder Zuhörer in den vergangenen Tagen sich selbst versucht hat einzuschätzen, wie unser Gefühl ist und noch nicht gegoogelt hat. In dieser Zusammenstellung ist eine weltweite regionale Zusammenstellung, aus der man sieht, dass Industrieländer und Schwellenländer nebeneinander, also da die Entwicklungen waren, 2022 waren zusammengefasst grob Schwellenländer deutlich besser als die Industrieländer. Die besten Industrieländer kommen bei, so auf Platz 10 plus minus 0 rundherum mit Kanada. Und dann geht es abwärts Richtung negativ. Am schlimmsten hat es Russland erwischt im letzten Jahr. International gesehen ein Totalausfall, eine Komplettenteignung des internationalen Kapitals. Was da passiert ist, nehmen wir Russland aber raus, war an den letzten Positionen SDAX, MDAX, China, Vietnam. So mit Größenordnungen um minus 25 bis minus 30% herum. Am besten waren die Ergebnisse in der Türkei, in Lateinamerika, in Indonesien. Und das ist deswegen interessant, das einmal so zu betrachten am Jahresende, weil vor einem Jahr ich nicht, und ich denke die wenigsten, darauf gewettet hätten, dass einerseits Schwellenländer zum Jahresende 2022 diese Liste anführen werden, beziehungsweise dass gerade die Türkei einen Erholungsversuch starten wird, nachdem dieser Markt ja jahrelang extrem nach unten geprügelt wurde. Und wir haben schon darüber in den vergangenen Tagen gesprochen, dass unser Gefühl meist trügt. Das heißt, Märkte, die im vergangenen Jahr sehr schwach waren, da neigen wir dazu, ein höheres Risiko zu sehen und rückblickend gar nicht zu investieren. Und Märkte, die besser gelaufen sind, dort mehr Vertrauen zu haben und dort eher zu investieren. Und es ist eine zu schmale Wette. Bevor ich zu den weiteren Gedanken zum Jahresabschluss komme, habe ich gestern noch etwas Interessantes festgestellt. Natürlich nicht alleine, sondern aus den Gesprächen mit Freunden hier in der Region und auf dem Skilift sitzend. Diese Distanz tut mir selber auch ganz gut, mal einige Tage lang nicht voll intensiv in der Materie drinnen zu sein und dann selber zu bemerken, dass ich länger brauche, um in meine Podcasts leicht hineinzukommen. Hätte ich diese Gedanken, die ich seit gestern und heute aufnehmen und auch morgen aufnehmen werde, nicht vorbereitet, vor Weihnachten, dann würde die Zeit, um meine Podcasts aufzunehmen und aufgeräumt meine Gedanken strukturieren zu können, wird sicher mindestens 3 bis 4 Mal länger dauern als normalerweise. Und diese Distanz, einige Tage nicht so tief drinnen zu sein, ist für mich aus 2 Blickwinkeln ganz wichtig. Einerseits ist es sowas wie ein Test, ob ich danach verlange, ob ich das will, ob es mich freut, wieder intensiver in die Sache einzutauchen. Kann ich bestätigen, ja. Also ich freue mich schon richtig darauf. Werde es diese Woche noch nicht machen, aber so ab nächster Woche auf jeden Fall. Dann zweitens lese ich jetzt nach einigen Tagen Distanz, schaue ich mir einige Berichte an, auch ein paar Videos und merke selber eines, wenn ich nicht so tief in der Materie drin wäre, dann würden sehr viele oberflächliche Brahü-Themen und Crash-Guru-Themen und all die Sachen unglaublich beeindruckend klingen, weil da so viel in den Raum gestellt wird und wäre selber nicht in der Lage, weil ich nicht so intensiv aktuell drinnen bin, hier aus der notwendigen Distanz heraus mir die Sachen anzuhören. Und was aber ganz interessant war, da habe ich mit einem lieben Freund mich unterhalten, der ähnlich wie ich seit Jahrzehnten in der Finanzindustrie auf der Bankenseite arbeitet und so im Gespräch ist rausgesickert, dass er im vergangenen Jahr, und es war außergewöhnlich, an 6 Konferenzen zum Kapitalmarkt teilgenommen hat und dass er gesagt hat, naja, das war interessant, weil er da mehr Hintergrundinformationen bekommen hat, als er sonst im Tagesgeschäft bekommt. Und er hat noch nicht gewusst, dass ich täglich Podcasts aufnehme, habe ihm diesen Link geschickt und er hat hineingehört und am nächsten Tag hat er gesagt, es war unglaublich, weil er nur so ungefähr 10 Folgen sich angehört hat oder hineingehört hat und allein in diesen 10 Folgen hat er aber mehr Themen, Gedanken angerissen bekommen, als im gesamten letzten Jahr innerhalb des Institutes. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern für mich selber ganz wichtig, auch selbst zu merken, wie geht es jemandem, der nicht tagtäglich, nicht so intensiv wie ich selber, noch letzte Woche in den Themen drinnen war, sondern eigentlich ja eine knappe Woche jetzt ein bisschen distanzierter bin. Wie geht es also all jenen, die da und dort quasi nebenbei, hobbyweise immer wieder mal Kapitalanlagen in die Hand nehmen, gerade beim Verkauf, gerade bei den Beratern, weil sich das von Kundenseite her ergibt, aber gar nicht merken, wie weit sie draußen sind und natürlich dann angewiesen sind auf irgendwelche Marketingabteilungen, Selbstabteilungen, irgendwelche Ideen, die rausgegeben werden zentral, wo man sagt, so, und wenn der Kunde danach fragt, dann wird das verkauft. Also das ist für mich selber eine gute Bestätigung zu sagen, ja, deswegen gehe ich tiefer hinein und mache es tiefer. A, fällt es mir leichter. Also es ist deutlich einfacher, täglich die Podcasts zu produzieren und brauche nicht so viel Zeit, wenn ich permanent drinnen bin. Würde ich nicht so tief drinnen sein, bräuchte ich ungleich mehr Zeit. Und auch aus diesem Gespräch heraus haben wir dann gemerkt, wie es jenen geht, die an der Verkaufsfront stehen, aber nicht so tief in der Materie drinnen sind. Und wie geht es dann deren Kunden? Also das war so interessante Gedanken, die passen für mich recht gut zu den Themen dazu, die wir hier ein wenig erläutern. Gestern habe ich ja dort aufgehört, dass wir uns angeschaut haben, was 2021 passiert ist und 2022 ist dann in diesem Jahr die Tech-Blase geplatzt. Mit dem Krieg in der Ukraine ist etwas Neues aufgetaucht, nämlich, dass wir massive Energieversorgungsprobleme bekommen haben und in Wahrheit hat Europa begonnen, sich neu zu erfinden, energietechnisch. Und in all den Themen, die in 2022 passiert sind, war wieder der amerikanische Markt Profiteur von der Energiekrise, auch vom Krieg, weil er der größte Waffenlieferant weltweit neben Deutschland immer noch Amerika ist. Und ich glaube, ich habe das gestern auch schon angerissen, dass die Anleihen mehr verloren haben als die Aktien. Und das haben wir so in dieser Form schon lange nicht mehr erlebt. Ganz, ganz selten. Und das ist ja das Problem, das wir immer wieder haben, dass Anleihen normalerweise so ein Safe Haven sind, wo große Vermögensverwalter ganz gern Teile des Vermögens hin parken, um dort sicher zu sein. Und in diesem Jahr hat also dieser sichere Hafen massiv versagt. Wir haben aber auch in dieser Sondersituation, dass Amerika davon profitiert hat, was 2022 passiert ist, auch die Erklärung, warum aktuell im MSCI World, also im weltweiten Aktienindex, die Übergewichtung Amerikas mit 70% so dominant ist. Einerseits können wir fast keinen Markt in die Hand nehmen, ohne dass amerikanische Konzerne Spitzenpositionen in diesem Bereich bekleiden würden. Das heißt, sie sind natürlich sehr breit präsent, aber die zwei Krisen waren eigentlich Sondersituationen für amerikanische Unternehmen und gerade für den Dollarraum. Würde man jetzt global ausgewogen seine Portfolios zusammenstellen wollen, dann wäre diese Übergewichtung sicher kritisch zu sehen, rein aus der Risikoanalyse heraus. Da wäre eine maximale Gewichtung von ungefähr 45-50% aus meiner Sicht eher gesünder als die 70%, die sich jetzt aus dieser Sondersituation mit Amerika ergeben. Wichtig ist, wenn so Daten auftauchen, und ich glaube, das können wir als Learning mitnehmen, neue Daten sollte man immer wieder betrachten und analysieren, und wir kriegen immer mehr, immer feinere Daten, weil einfach die Vernetzung immer intensiver wird. Aber wichtig ist, diese neuen Daten nicht überzubewerten und alte Erfahrungen, alte Daten auf jeden Fall nicht overrulen zu lassen, weil sehr vieles auch aus der Distanz heraus in den alten Daten schon ganz gute Perspektiven bietet, um hier aus der Distanz die aktuellen Entwicklungen zu betrachten. Diese Charts, die es immer wieder gibt, also die rückblickenden Vergleiche, wie welche Region sich 2022 entwickelt hat, zeigt einerseits, warum es sinnlos ist, im Voraus wetten zu wollen, wenn man das nicht sieht. Und dann gibt es noch eine andere gute Zusammenstellung von Vanguard. Das ist diese bunte Fleckerlteppich-Variante, wo wir hier 10 Märkte nebeneinander haben, überwiegend Regionen, also nicht einzelne Unternehmen, einzelne Aktien. Und die sind Jahr für Jahr zusammengestellt, welche Region war in welchem Jahr am stärksten und welche Region war in welchem Jahr am schwächsten. Das heißt natürlich nicht, wenn eine Region jetzt ganz oben ist, dass die Performance dort am besten war, weil wenn wir jetzt 2018 als Beispiel hernehmen, ist eine Region, Staatsanleihen zum Beispiel Europa, an erster Stelle mit 0,9%. Alle anderen waren deutlich negativ. Das heißt, in einem Jahr, wenn wir insgesamt schlechte Performance haben, ist der Beste mit weniger Verlust trotzdem natürlich gut positioniert, aber das heißt noch nicht, dass automatisch damit immer ein Gewinn erzielt wird. Das Interessante ist, wenn man die erste Position hier in dieser Statistik anschaut, von 2010 weg, dann sieht man, dass die besten Märkte zwischen minus, also nein, der beste Markt war in diesem Zeitraum niemals negativ, mit 0,92%, wie schon erwähnt, 2018. Und dazwischen waren Jahre mit 28%, 5%, 29%, 25%, 28%, 14%, 16%, 16%, 33% und 10%. Also im Durchschnitt liegen diese Märkte natürlich deutlich über 10%. Aber es gibt dazwischen auch Jahre, und das gehört zum Durchschnitt dazu, wo die Jahresergebnisse gerade mal bei 1% plus sind. Würde man das im Vorhinein wissen, brauchen wir darüber gar nicht diskutieren, dass dann natürlich sinnvoll wäre zu sagen, okay, ich gehe raus. Wir wissen es nur im Voraus nicht, erst rückwirkend. Und ich kann mich erinnern an das Jahresende 2018, da war die Stimmung nicht besonders rosig und aus dieser Position heraus dann locker und leicht investiert ins Jahr 2019 und 2020 hineinzugehen, war nicht einfach. 2019 war dann 34% bei der besten Positionierung, das war damals schon der amerikanische Markt, und 2022 würden die meisten eher als negatives Jahr zuordnen, war aber in Summe bei der besten Position mit plus 10% und selbst bei der schwächsten Position mit plus 3% gar nicht so schlimm. Aber wir haben vorhin das schon besprochen, woher das kam und dass die Notenbanken hier so extrem stark mit Liquidität hineingegangen sind. Also wir merken, es ist ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ja, ich habe eine Rendite, sondern auch die Frage zu stellen, wo kommt diese Rendite her? Um zu verstehen und nicht nur ganz hilflos diese Ergebnisse hinnehmen zu müssen, sondern intellektuell verarbeiten zu können, was musste passieren, dass überhaupt so eine Rendite zustande kam oder was ist passiert, dass die Rendite so schwach war, weil dann für die nächsten Entwicklungen bessere Entscheidungen getroffen werden können. Und das habe ich ja gesagt, mein Ziel ist, das Jahr aus diesem Blickwinkel zu analysieren, nicht zu jammern, sondern einfach zu sagen, okay, was ist passiert, welche Zusammenhänge sehe ich für mich, um daraus für die Zukunft bessere Entscheidungen treffen zu können. Eigentlich kommen wir jetzt langsam wieder in eine normale Welt zurück. Eine Zeit lang hat es diese Aussage gegeben, New Normal. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt das nicht das New Normal, sondern das Old Normal wieder erreichen. Weil wir jetzt wieder Zinsen haben und eigentlich ist zu hoffen, dass die Notenbanken es schaffen und jetzt wieder nicht einknicken aufgrund des medialen und politischen Drucks und die Zinsen möglichst lange hochhalten. Weil die Zinsen uns helfen, Marktmechanismen wieder ins richtige Lot zu bringen. Man muss sich vorstellen, diese zu niedrigen Zinsen und die Negativzinsen haben dazu geführt, dass selbst Unternehmen, die keine gesunden Geschäftsmodelle gehabt haben, die keine Gewinne erzielt haben, dass die trotzdem am Leben geblieben sind. Und das ist deswegen relevant, weil solche Unternehmen zum Beispiel auch Arbeitskräfte abgezogen haben. Wir haben auf der einen Seite Arbeitskräftemangel, auf der anderen Seite sind Unternehmen weiterfinanziert worden durch die niedrige Zinslandschaft, die gar nicht lebensfähig wären. Das heißt, die höheren Zinsen führen auch dazu, dass selbst im Arbeitsmarkt eine Bereinigung passiert und natürlich lohnt es sich, Unternehmen so auf dem Radar zu haben, wo man weiß, die sind nicht gesund im Geschäftsmodell, das kann jeder in seiner Region sich auch überlegen, um dann Arbeitskräfte, die bei diesen Unternehmen bis jetzt angestellt waren, möglicherweise fürs eigene Geschäftsmodell dementsprechend gewinnen zu können und rüberziehen zu können. Also die steigenden Zinsen helfen auch im Fachkräftemangel natürlich nicht das Hauptproblem zu lösen, aber teilweise hier in manchen Bereichen dementsprechend auch kompensieren zu können. Die Marktmechanismen können wieder zurückkehren und das Gute ist, dass damit wieder die Wirtschaft berechenbarer wird, Risiken wieder eingepreist werden über Zinsen und diese Spekulationsluft mal entweicht. Zinsen sind auch deswegen wichtig, weil dann Unternehmen besser ihr eigenes Geschäftsmodell kalkulieren können, die Konkurrenz besser auch berechnet werden kann, weil dann alle im gleichen Spiel spielen und man weiß, Zinsen müssen erwirtschaftet werden. Und diese Normalisierung ist aus diesem Blickwinkel ja, sehr gut. Deswegen geht auch die Luft bei den ganzen Kryptos, die rein nur auf Spekulation, nur auf Wetten aufgebaut waren, raus. Wenn man näher das Ganze beleuchtet, dann merkt man, dass zum Beispiel bei Bitcoin diese Story, die dahinter war, nicht halten konnte. Weder gegen Inflation noch hohen Wertverlust konnten die Kryptos jene Anleger beschützen, die diese Dinge gekauft haben. Keiner kauft heute seine Sachen, nicht einmal bei Tesla kaufen wir Autos in Bitcoins. El Salvador als Modell über Bitcoin das Ganze aufzubauen, ist fertig gefahren. Es ist eine reine, es wird, so wie es ausschaut im Moment, in dieser Hardcore-Gläubiger-Szene Bitcoin gehalten und wird als Spekulationsmedium möglicherweise erhalten bleiben, aber man muss realistisch sagen, dass es kein Breitenphänomen ist und die Verstrickungen in der Realwirtschaft nicht existieren. Deswegen hat die FTX-Pleite, dieser Zusammenbruch, auch keine großen Auswirkungen gehabt auf die restlichen Wirtschaftszweige. Und selbst wenn jetzt weitere Plattformen, Binance oder Genesis oder andere, weitere Probleme bekommen, wird es global keine große Auswirkung haben, weil die Vernetzung nicht da ist. Alleine wenn man die Fakten anschaut, wer hält derzeit Bitcoin, da merkt man, dass 0,4% der Wallets über 50% der Bitcoins halten und die große Masse der Bitcoin-Spekulanten hat nicht einmal einen Bitcoin im Portfolio, sondern irgendwelche Bruchteile. Und somit haben wir diese Massenbewegung nicht. Und eine Aussage zum Schluss zum heutigen Podcast noch, ein massiver Anhänger, ein Fürsprecher von Bitcoin hat vor einigen Wochen so fallen lassen, dass jeder, der heute Bitcoin hält oder Kryptos hält, einen Auftrag hat, die restliche Masse davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, diese Dinge zu kaufen, weil dann dieser Kryptomarkt weiter stabilisiert und auch nach oben getrieben wird. Das heißt, jeder Halter ist gleichzeitig Jünger und Verkäufer dieser Krypto-Idee aus Eigenschutz, um irgendwie hier einen Markt weiterhin zu erzeugen. Damit, das sollte man auf der Zunge zergehen lassen und wir werden dann noch die nächsten Tage über diese Themen ein wenig noch weiter plaudern. Somit auch heute wieder aus der Ruhezone. Schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.